Predigtext, der für heute vorgeschlagen ist, und zwar Jesaja Kapitel 6, das ganze Kapitel, 13 Verse, also Jesaja 6, 1 bis 13. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh und sprich zu diesem Volk. Hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte: Wie lange, Herr? Er antwortete: Bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt, und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Ja, lieber Vater im Himmel, wir bitten dich darum, dass du das Reden und das Hören segnest. Amen. Amen. Ja, Jesaja. Jesaja, wenn man Leute fragen würde nach Propheten aus dem Alten Testament, dann wäre Jesaja sicherlich der als erste genannte sein. Er ist auch, wenn man so will, eine ganz vornehme Person gewesen. Er stammte aus einer adligen Familie, die am Königshof verkehrte. Er war von den besten Lehrern ausgebildet worden und gehörte dann später selbst zu den politisch Sachverständigen, die bei Hofe aus- und eingehen. Es ist also kein Zufall, dass er hier das Jahr seiner Berufung mit der Welt des Hofes und der großen Politik in Verbindung bringt. In dem Jahr, als der König Usia starb, so beginnt er. Und ebenso wenig ist es ein Zufall, dass er die Welt Gottes mit den Bildern eines Königshofes malt. Da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Ja, in dem Jahr, als Usia starb, wurde Jesaja berufen. Das war im Jahr 740 vor Christus. Der Tod eines Königs oder allgemein der Wechsel eines Regierungschefs, das bedeutet ja immer auch einen Bruch, doch häufig eine Krise. In der damaligen Zeit war es oft so, dass das Land nach dem Tod eines Königs zunächst geschwächt war. Selbst dann, wenn die Nachfolge geregelt war, gab es doch häufig Rangeleien. Mancher, der sich selbst als Nachfolger auf dem Thron sah, fühlte sich zurückgesetzt, und das bedeutete dann oft Bürgerkrieg. In einer solchen Situation war es dann für andere Staaten leicht möglich, dieses mit sich selbst beschäftigte Land zu erobern. Und ähnliche Vorgänge erleben wir heute noch. Also wenn ein König stirbt, dann ist das ein Entscheidungspunkt. Da werden Weichen gestellt und es wird die politische Ausrichtung für die nächsten Jahre festgelegt. Auch das hat sich bis heute nicht geändert. Ja, wenn man nach Amerika sieht, auf die USA, dann hat sich seit der Regierungsübernahme durch Donald Trump doch eine Menge geändert. Damals wie heute wird bei einem Regierungswechsel mit einmal vieles in Frage gestellt, was bisher gegolten hat. Auch nach Usias Tod war ja noch nicht abzusehen, welche Ziele der neue Herrscher verfolgte und ob er seiner Verantwortung überhaupt gewachsen war. Das war bei Usia besonders kritisch, weil der sehr lange regiert hatte. 40 Jahre lang hatte er regiert. Er hatte für Stabilität gesorgt, für Wirtschaftswachstum und für Wohlstand, Frieden nach außen und innen. Und sein Nachfolger, der würde es schwer haben, zumal die äußeren Rahmenbedingungen in der großen Politik aus dem Gleichgewicht zu geraten drohten. Jesaja kannte sich aus und er wusste, dass eine große Katastrophe auf das kleine Land zukommen kann. Jesaja war das nicht verborgen geblieben, dass hoch im Norden, im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, sich mit den Assyrern eine neue Großmacht formierte. Und diese Macht war dabei, ihren Einfluss auf den gesamten vorderen Orient auszudehnen. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis die assyrischen Heere auch in Palästina einfallen und den kleinen Staat dort ein Ende machen würden. Mit dem Tod des Königs und dem Vordringen der Assyrer wurde die Frage unausweichlich: Wie ist das nun mit dem Gott, der das kleine Israel erwählt und zu seinem Bundesvolk gemacht hat? Wie ist das mit dem Gott, der dem Königshaus David ewigen Bestand zugesichert hat? Was war von ihm zu erwarten, wodurch die Götter der anderen Staaten, die die Assyrer schon überrannt hatten, kläglich versagt hatten und sich als ohnmächtige Hirngespinste erwiesen hatten? Das ist die Situation, das ist der Hintergrund, vor dem Jesaja von seiner Berufung zum Propheten berichtet. Gerade dort, wo die Größe des Gottes Israel zu schwinden droht, erlebt Jesaja einen Gott, der alle Dimensionen sprengt. Und lass uns dieses erste Bild aus der Vision mal ansehen. Der Tempel, riesig groß. Der Tempel, der im Volk als der Wohnort Gottes galt, ist trotz seiner gewaltigen Ausmaße gerade mal groß genug, um den Saum seines Gewandes zu fassen. Und Jesaja wird klar, an der Herrschaft Gottes ist nicht zu rütteln. Mag der alte König auch tot sein und mögen aus der Ferne Könige kommen, die die alten Ordnungen zerstören und dem Menschen ihren Willen aufzwingen, Gott bleibt im Regiment. Aber es gibt noch mehr Bilder, die man sich mal genauer anschauen sollte. Da sind die Seraphim, diese besondere Art der Engel. Mit den Engeln haben wir Protestanten es ja nicht so ganz einfach. Die Katholiken, die sind da ein bisschen lockerer drauf, was das Verständnis von Engeln angeht. Ja, wir haben da so unsere Probleme, aber wir müssen wissen, dass es sie tatsächlich gibt. Wir müssen wissen, dass sie dienstbare Geister Gottes sind. Sind Geistwesen, die in der sichtbaren Welt eben nur an ihren Wirkungen zu erkennen sind. Sie sind nicht zu sehen. Wenn die Bibel davon berichtet, dass Menschen Engel sehen, dann war es so, dass den Menschen ein Blick in die unsichtbare Welt gewährt wurde. So auch bei Jesaja. Die hier beschriebenen Seraphim haben 6 Flügel. Ja. Mit 2 bedecken sie ihr Angesicht. Ja, sie besitzen nicht die Herrlichkeit Gottes und sie können Gott nicht schauen. 2 Flügel nutzen sie, um ihre Füße zu bedecken. Wohl als Zeichen der Bescheidenheit. Und die anderen beiden brauchen es für das, was Engel machen, fliegen. Ja. Ja, die Seraphim, was tun sie? Sie preisen Gott. Sie preisen Gottes Heiligkeit. Ein dreifaches Heilig, rufen sie sich gegenseitig zu. Wenn wir etwas 3-mal sagen, dann hat das eine besondere Bedeutung. Ich habe dir das 3-mal gesagt, das kannst du mir jetzt ruhig glauben. Ja. Oder die Kehrseite davon, wer 3-mal lügt, dem glaubt man nicht. Ja. Oder ich sage dir das jetzt zum 3. Mal und zum 3. Mal. Ich musste 3-mal rufen, bis du gekommen bist. In diesem 3-mal steckt etwas Endgültiges. Ja. Man kann es auch nicht mehr steigern. Man kann auch nicht sagen, es hat keine andere Wirkung, wenn man sagt, ich habe dich 5-mal gerufen. Ja, ist genau das Gleiche, als wenn man sagt, ich habe dich 3-mal gerufen. Ja. Es steckt was Endgültiges, was Abschließendes in diesem 3-mal. Die höchste Stufe der Ausdrucksmöglichkeiten ist erreicht. Ja, mit dem dreifachen Heilig preisen die Seraphim Gott, dessen Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Nichts ist so heilig wie Gott. Das ist der Dienst, den die Seraphim hier vor Gott verrichten. Sie loben ihn und sie preisen seine Heiligkeit. Wenn man sich die Situation da so vorstellt, wie diese 3 Engel durch den Raum fliegen und Gott loben und sich das heilig, heilig so 3-mal zurufen, dann ist das in der Vorstellung vielleicht schon ein bisschen witzig oder lustig, bei mir zumindest nicht. aber jetzt wird's ernst, ja. Gott ruft. Und allein von diesem Rufen erbeben die Pfosten der Schwellen und der ganze Raum erfüllt sich mit Rauch. Schlagartig wird dem Jesaja klar, mit wem er es hier zu tun hat. Dem wird bewusst, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Ihm wird bewusst, dass er unreine Lippen hat. Er ist von der Herrlichkeit Gottes überwältigt. Und damit er auf das Rufen Gottes antworten kann, muss die Schuld von Jesaja genommen werden. Und seine Sünde muss gesühnt werden. Er muss rein werden, um sich Gott zu nähern. Das geschieht hier bei der Berufung dadurch, dass glühende Kohlen vom Altar genommen werden. Der Altar als Symbol für die Läuterung durch Blut und das Feuer der Kohle als Zeichen der Reinigung durch Gottes Geist. Und durch diese Reinigung wird Jesaja letztlich befähigt, als Gottes Diener Gottes Wort weiterzugeben. Und das war bestimmt eine schmerzhafte Angelegenheit. Ja, wie ist das heute, wenn jemand in den Dienst gerufen wird? Ich denke, da geht es ihm ganz ähnlich. Am Anfang steht die Erkenntnis Gottes. Man erkennt den Schöpfer. Man erkennt, dass der große Herr einen Plan für mein Leben hat. Ja, hier auf der Erde und auch in der Ewigkeit. Er hat was vor mit mir. Ja, man erkennt dann, als nächstes kommt die Erkenntnis, dass man als Sünder vor Gott nicht bestehen kann. Danach kommen die Reinigung von Schuld und die Vergebung von Sünde. Und glücklicherweise ist das für uns heute nicht mehr so schmerzhaft, wie es für Jesaja war. Die Schmerzen hat ein anderer getragen, Jesus. Dieses Opfer, das muss ich allerdings annehmen, um vor Gott nicht vergehen zu müssen. Dieses Opfer muss ich annehmen, um geläutert und gereinigt zu werden. Dieses Opfer muss ich annehmen, um von Gott im Dienst gebraucht werden zu können. Ohne die Annahme des Opfers geht es nicht. Dann sind die Worte nur Schall und Rauch und mein Dienst dient nicht Gott. Wenn ich das Opfer annehme, dann kann ich auf Gottes Rufen antworten: Hier bin ich, sende mich. Oder: Hier bin ich, gebrauche mich. Denn es muss ja nicht immer ein Wegsenden sein, sondern es kann ja auch ein Dienst hier sein. Zurück zu unserem Text. Diese gewaltige Vision, die Jesaja sieht, ist das eine, der Anfang. Jesaja ist nun bereit, in Gottes Dienst zu treten und seinen Auftrag auszuführen. Jetzt kommt der zweite Teil des Textes, die Schreckensbotschaft. Es ist keine frohe Botschaft, die Jesaja hier weitergeben soll. Zumindest nicht in den ersten unmittelbaren Auswirkungen. Jesaja wird mit einer Botschaft zu seinem Volk geschickt, die keinen Frieden und keine Befreiung und keine Erlösung verheißt. Stattdessen soll sich alles weiter verhärten. Keiner soll mehr durchblicken. Keiner wird mehr einen Ausweg sehen. Keiner wird mehr eine Möglichkeit finden, wie man umkehren und neu anfangen kann. Es wird immer schlimmer werden und es wird keine Besserung in Sicht sein. Ja, wenn man so will, dann ist Jesaja mit seiner Berufung quasi in eine Gerichtsverhandlung reingeplatzt. Und das Urteil stand schon fest. Gott hat als Richter auf dem hohen Thron gesessen und sein Volk zur Rechenschaft gezogen. Das Urteil ist gefällt. Und Jesajas Auftrag kann es nur noch sein, dieses Urteil zu verkünden. Seine Botschaft wird dazu führen, dass dieses Urteil wahrgemacht wird. Jesaja ist hier kein lieblicher Freudenbote. Das ist kein Auftrag, der ihm Wählerstimmen einbringen würde. Harte Ansagen werden von ihm gefordert, hinein in das Dunkel seiner Zeit. Jesaja sollte das Volk mit Gottes Willen konfrontieren und es auf den richtigen Weg zurückholen, auf einen Weg in die Anerkennung der Heiligkeit Gottes. Aber das kommt ganz am Ende. Jesaja wird dem Volk sagen, dass Gott nicht irgendwo weit weg ist, sondern dass er gegenwärtig ist. Ja, genau das ist heute immer noch so. Gott ist gegenwärtig und damit spricht Jesaja auch in unser Leben hinein. Es kommt nämlich darauf an, auf Gott zu hören. Und die Gegenargumente, die kennen wir nur zu gut, weil sich auch daran bis heute nichts geändert hat. Gott, das war früher mal. Der war früher wichtig. Oder Gott, das hat Zeit bis später. Oder Gott, das ist viel zu allgemein und es ist nicht konkret genug für die Probleme, die wir heute zu bewältigen haben. Jesaja wird dem Volk sagen, dass sie sich nicht in falscher Sicherheit wiegen sollen. Er wird dem Volk sagen, dass sie nicht denken sollen, dass sie immer wieder davonkommen. Gott selbst wird dafür sorgen, dass sie nicht so weitermachen können wie bisher. Sie aber werden sagen, es wird schon noch mal gut gehen. Die große Neuorientierung, die brauchen wir noch lange nicht. Jesaja wird den Menschen die ganze Wahrheit über ihr Leben sagen, so wie er sie selbst plötzlich vor Augen hatte im Angesicht Gottes. Der wird ihnen sagen, dass nur Gott selbst sie befreien kann von Schuld und von allem Bösen und dass es auch tun will. Aber sie werden die Wahrheit nicht hören wollen. Sie werden an der großen Lebenslüge festhalten, dass doch eigentlich alles in Ordnung ist und sie sich schon selbst helfen können. Und in dem Allen wird sich Gottes Urteil über die Menschen bewahrheiten. Die Botschaft des Propheten wird dazu beitragen. Er wird so konsequent und endgültig von Gott und seinem Willen reden, dass die Menschen, weil sie eben Menschen sind, sich dem unweigerlich verschließen werden. Ja, wir wissen, was in der Folge passierte. Wir wissen, dass Jesaja viel Verhärtung gegenüber seiner Botschaft erlebte. Das war tatsächlich so. Später den Überfall der assyrischen Großmacht, die Auslöschung der eigenen Existenz des Nordreiches Israels und noch später wurde auch das Südreich Juda von den Babyloniern überrollt und ein Großteil der Bevölkerung weggeführt. Jesajas mahnende Worte wurden ignoriert und seine Zeitgenossen mussten dann mit den bitteren Konsequenzen leben. Jesaja steht fassungslos davor, dass es so kommen soll und dass Gott es so will. Auch wir können das nicht verstehen. Keiner kann wirklich begreifen, warum Gott da wirklich so einen Weg gegangen ist. Glücklicherweise gibt es in diesem sechsten Kapitel noch einen dritten Abschnitt. Der ist aber ganz kurz. Ja. Es gibt einen dritten Abschnitt, den Lichtstreif am Horizont. Dieser dritte Abschnitt umfasst nur den letzten Vers und auch da eigentlich nur die letzte Hälfte. Jesaja sieht eine lange und böse Zeit für sein Volk voraus. Die Hoffnung schwindet fast vollständig, aber jetzt kommt's. Genau so viel bleibt übrig, dass man wie bei einem abgesägten Baum hoffen kann, dass aus dem Stumpf neue Triebe wachsen. Das Volk Israel durfte es erleben. Ein Teil blieb unversehrt im Südreich wohnen und die Deportierten durften nach 40 Jahren des babylonischen Exils in Schüben zurückkommen. Daraus erwuchs die neue jüdische Gemeinde. Gottes Gnade ermöglichte einen neuen Anfang mit einem neuen Tempel. Gott wohnte wieder unter ihnen. Und dann Jahrhunderte später die Verkündigung Jesu, die den Himmel auf die Erde holte. Gott ist euch nahe, jetzt hier, mitten unter euch, in meinen Worten und meinen Wundern, in Heilung und in unserer Gemeinschaft. Nicht zum Erschrecken, sondern zum Freuen. Das Heil kommt zu euch. Wichtig ist dabei genau das, was Nikodemus von Jesus wissen wollte. Was muss ich denn tun, um etwas vom ewigen Leben zu haben? Jesus antwortet ihm, neu geboren werden durch Wasser und Geist. Wir haben die Worte noch im Kopf. Das ist das wirklich Entscheidende in unserem Leben, dass wir neu geboren werden durch Wasser und Geist. Sie alle, zunächst Jesaja und die anderen Propheten, später die Jünger Jesu und die ersten Christen, wir alle bis heute haben daran festgehalten und darauf gebaut, dass von Gott letztlich Befreiung und Versöhnung und Frieden kommen wird und in Jesus Christus schon gekommen ist. Wir alle dürfen auf die Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes vertrauen. Jesaja hat es an sich selbst erfahren, wie Gott ihn von der Sünde befreit hat. So hat sich auch Gott seinem Volk wieder zugewendet. Über unser Leben hat Jesus die große rettende Gnade Gottes gestellt. Jesus bringt uns dazu, dass wir Gott als dem Vater begegnen, der allmächtig und barmherzig ist. Der Vater, der so unnahbar und doch so fürsorglich ist. Ja, Gott ist heilig, von ihm kommt Heil. Das ist seine tiefste Absicht und sein fester Wille. Von Jesus her können wir gar nichts anderes denken und glauben. Dreimal heilig ist Gott. Wir hören diese Botschaft heute am Sonntag Trinitatis. Dreimal heilig ist der eine Gott als der Vater, als der Sohn, als der Heilige Geist. Wenn wir als Christen die Geschichte von der Vision des Jesaja lesen, dann können wir in ihr etwas davon erkennen, dass Gott uns als Vater, Sohn und Geist begegnet. Gottes Geist kommt zu uns Menschen wie der Engel zu Jesaja und bringt das in unser Leben hinein, was Jesus für uns getan hat. Die Schuld ist genommen, die Sünde gesühnt. Wir sind frei vor Gott zu treten als unseren Vater und als seine Kinder auf ihn zu hören und ihn anzureden. Ja, durch Gottes Geist nimmt der Glaube Gestalt an. Durch den Geist glauben wir an Jesus und sein Wort und leben mit ihm. Und wir geben so Gott allein die Ehre. Dreimal heilig ist dieser dreieinige Gott. Heilig ist er, denn er übersteigt in seiner absoluten Reinheit und Vollkommenheit und Größe alles, was unser Leben und unsere Welt ausmacht. Heilig ist Gott. Er wendet uns in Jesus seine Gnade und seine Barmherzigkeit zu. Er ist unbegreiflich und fern in seinem Wesen, aber er lässt uns nicht allein. Er ist uns nahe in unserem Leben und in unserer Geschichte. Heilig ist Gott. Er gibt uns Hoffnung auf ein Ziel, das alle unsere Vorstellungen übersteigt. Sein ewiger Friede, seine vollkommene Gerechtigkeit, seine von allem Leid befreite Schöpfung und das Sein in seiner Gegenwart in Ewigkeit. Ja, heilig, heilig, heilig ist Gott. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Amen.